Versprochen und getan, auch diesmal geht es um alternative, attraktive Urlaubsziele für den Urlaub im Corona-Sommer 2020. Fest steht, wenn alle ihre Ferien an Nord- und Ostsee sowie in den Bergen verbringen, dann wird es dort eng. Enge aber ist kontraproduktiv, wenn es um Abstand halten geht. Genau das aber ist das Gebot der Stunde. Unser heutiges Ziel wirbt selbst damit, dass Abstand halten leicht fällt und trotzdem Urlaubsvergnügen möglich ist. Auf der Website der Grimmheimat Nordhessen liest man: Entdecke unser schönes Nordhessen und finde hier mit Abstand deinen Lieblingsplatz. Deutsches Reiseradio und Podcast 151 mit Rüdiger Edelmann und einem Ausflug in die Natur und die märchenhafte Umgebung von Nordhessen. Ich wohne mittendrin, deshalb ist es auch leicht gefallen, diesem Thema nachzugehen. Für alle von etwas weiter weg, die Region ist gut erreichbar und liegt im geografischen Mittelpunkt Deutschlands. Egal aus welcher Himmelsrichtung man kommt, es ist nicht sehr weit. Ich zitiere nochmal die Website: Sanfte Mittelgebirgslandschaft mit ausgedehnten Wäldern, weiten Wiesen, glitzernden Flüssen und Seen, durchzogen von idyllischen Burgen und Schlössern und märchenhaften Fachwerkstätten. Hier gibt es viel Platz, um die Schönheit der Natur und die abwechslungsreiche Kultur zu genießen. Ende des Zitats. Diese Werbebotschaft gilt es jetzt mit reichlich Fakten zu untermauern. Beginnen wir mal mit der UNESCO. Die Region besitzt insgesamt 3 Welterbetitel. Da wären die Grimmschen Märchen als Weltdokumentenerbe, der Kasseler Bergpark als Weltkulturerbe und der Nationalpark Kellerwald-Edersee als Weltnaturerbe. Überall gibt's reichlich zu entdecken und gerade die Märchenwelt der Brüder Grimm verteilt sich auf ganz viele Attraktionen und Sehenswürdigkeiten. Beginnen wir märchenhaft ganz im Norden Nordhessens im Reinhardswald. Dort steht mitten in einer unberührten Waldlandschaft die Sababurg, das Zuhause von Dornröschen. Als Startpunkt hierfür bietet sich das Städtchen Hofgeismar an.
Mittägliche Idylle in Hofgeismar. Das Glockenspiel tönt vom Rathausturm, der Brunnen plätschert und der Sommerhimmel ist schön blau. Und es steht da jemand in Uniform auf der Rathaustreppe. Der Hauptmann der Stadtwache erwartet uns, hieß es, und das muss er sein.
In früheren Zeiten hatte ich die Aufgabe, die Stadt vor Schaden zu bewahren, von Eindringlingen fernzuhalten, die Stadtmauern zu überwachen, die Stadttore zu kontrollieren und natürlich dafür zu sorgen, dass im Inneren der Stadt alles seinen aufrechten Gang geht.
So der Mann aus dem 17. Jahrhundert. Sein Nachfahre heißt Klaus Schubert und macht es sich zum Anliegen, Besuchern seine Heimatstadt näher zu bringen, denn es gibt viel zu sehen und zu erleben. Insbesondere ein Museum ist der ganze Stolz der Stadt.
Das zweitgrößte Apothekenmuseum Deutschlands. Es wurde von einer Apothekerfamilie unterhalten, die diesem Beruf seit über 380 Jahren in Familientradition nachgeht und alle Exponate aus dieser Geschichte sozusagen aufbewahrt und fleißig gesammelt hat.
Hofgeismar hat eine lange Geschichte. Die erste urkundliche Erwähnung stammt aus dem Jahr 1082 und in so langer Zeit entstanden reichlich Sagen und Märchen. Im 13. Jahrhundert entstand auch die märchenhafte Sababurg.
Hofgeismar liegt im Zentrum der deutschen Märchenstraße zwischen Hanau und Bremen. Und das Dornröschen soll ja hier entstanden sein auf der Sababurg, die zu Hofgeismar gehört. Und dort lebt ja auch heute noch Dornröschen.
Sagt man und stützt sich auf die Märchensammlung der Brüder Grimm. Natürlich muss man Dornröschen treffen. Da ist es gut, dass es für die Besucher gleich mehrere Dornröschen gibt. Ein besonders nettes ist Alicia Belz. 17 Jahre alt und Dornröschen aus Leidenschaft. Doch wie wurde sie es?
Ich habe das in der Zeitung gelesen und es gab auch Anzeigen im Internet. Wurde zu einem Gespräch eingeladen und bin dann Dornröschen geworden.
Bevor sie uns auf die Sababurg entführt, gibt Alicia noch ein paar Tipps für den Tag in ihrer Stadt.
Also Hofgeismar an sich ist eine spannende Stadt meiner Meinung nach. Wir haben viel Natur, da kann man sehr viel sportliche Dinge vor allen Dingen gut machen. Ich würde auf jeden Fall in die Eisdiele gehen in der Innenstadt und auch mir die Fachwerkhäuser angucken und auch das Rathaus. Und ja, sonst würde ich vor allen Dingen auch mal die Natur in der Umgebung mir angucken.
Gesagt, getan. Und nach dem Eis zur Sababurg. Dornröschen wartet schon auf der Wiese unterhalb der massiven Burgmauern.
Hier habe ich 100 Jahre im Dornröschenturm geschlafen. Komm mit, ich zeig's dir.
Und wer kann dieser freundlichen Einladung schon widerstehen?
Auf dem Weg zur Sababurg muss man durch den Reinhardswald. Da wartet ein echter Urwald auf der Strecke, denn der Reinhardswald war eines der ersten Naturschutzgebiete in Hessen. Besonders beeindruckend sind nicht nur die uralten Bäume, sondern auch meterhohe Farne. Kurz vor dem Erreichen der Burg liegt auf der rechten Seite der Tierpark Sababurg. Seine Geschichte geht sogar bis ins 16. Jahrhundert zurück. Heute sind auf einer Fläche von 130 Hektar über 80 Tierarten zu Hause. Es sind heimische Tiere oder Tiere, die früher mal hier zu Hause waren. Der Tierpark hat sich nämlich auf die Rückzüchtung alter Arten spezialisiert und so trifft man Wisente, Auerochsen und alte Wildpferderassen. Natürlich gibt es hier das inoffizielle Kasseler Wappentier, den Waschbären. Hirsche, Luchse und auch Wölfe sind im Park zu Hause. Auf Kids wartet ein Streichelzoo und eine riesige Voliere mit Wellensittichen. Im Museum dann präsentieren sich die Tiere aus den Grimmschen Märchen. Der Besuch auf der Sababurg ist im Moment eingeschränkt. Das Land Hessen renoviert und deshalb sind weder Hotel noch Restaurant geöffnet. Wenigstens am Samstagnachmittag warten Dornröschen und ihr Prinz auf Gäste. Zum gemütlichen Kaffeetrinken muss man also ein paar Kilometer weiterfahren. Auf der Trendelburg gibt es nicht nur Gastronomie und Übernachtung, sondern auch Rapunzelsturm. Sonntags lässt die schöne Maid mit dem langen Haar sogar ihren Zopf vom Burgturm und steht anschließend für Fotos und Autogramme zur Verfügung. So hat man innerhalb eines Tages gleich mit zwei Märchenheldinnen Bekanntschaft gemacht. Die Kombi aus Wohlfühlen, Lustwandeln und Märchenhelden geht auch südlich von Kassel. Bad Wildungen bietet nicht nur einen fantastischen Kurpark, eine wundervolle Altstadt, eine Promenadenallee inklusive Kurschattenbrunnen. In einem Stadtteil hinter den Bergen wartet auch eine Märchengestalt. Aber Vorsicht, in Bad Wildungen wird man auch gerne zum Wäschewaschen eingespannt.
Da kommt man an in Bad Wildungen, bittet ein paar Waschweiber um Auskunft und
zuerst wäre es schön, wenn sie bei uns mithelfen würden.
Die sehen doch selber, dass wir so einen Haufen Arbeit haben. Wie sollen wir denn da fertig werden, wenn wir noch großartig Auskünfte geben?
Die herzhafte Anmache ist schnell erklärt, denn die Waschweiber sind im Dienste der Stadt unterwegs. Lisbeth und Mine, alias Ute Arendt und Angelika Tonner, sind beliebte Stadtführerinnen im Kostüm, haben aber natürlich viele Tipps für das Sightseeing in ihrer Stadt.
Wir fangen natürlich immer am Kurschattenbrunnen an. Das ist da an dem Schnittpunkt zwischen der Brunnenallee und der Brunnenstraße, wo es dann Richtung Altstadt geht. Gerne nehmen wir die Altstadt mit der wunderschönen Kirche, unserem Altarbild von Konrad von Soest, weltbekannt, zeigen alle diese Feinheiten, die man hier so finden kann. Und andere Führungen gibt es über die Allee.
Da ist wunderbare Architektur. Wir haben Jugendstil, wir haben Gründerzeithäuser, Landhausstil und da kann man auch sehr viele schöne Geschichten erzählen über die Gäste, die hier gewohnt haben.
Geschichten erzählen und die Stadt zeigen, das sehen die Waschweiber als ihre Aufgabe. Neben der Kur- und Sightseeing-Stadt wäre dann aber auch die Märchenstadt. Hier kommt man der Grimm-Heimat sehr nahe, meint Angelika Tonner.
Das Schloss Friedrichstein, da gibt es eine ganz schöne Beziehung zu der Margareta von Waldeck. Das ist eine Waldecker Prinzessin. Und die Grimms haben das wahrscheinlich als Vorlage genommen für das Märchen Schneewittchen.
In Bergfreiheit wiederum gibt es das Schneewittchenhaus. Und drinnen treffen wir folgerichtig die Titelfigur, alias Stefanie Wilke. Sie klärt uns auf.
Also man nimmt an, dass die Gräfin Margareta von Waldeck damals als Vorbild für das Schneewittchen gedient haben könnte, da die in Brüssel am Hof vergiftet worden ist. Und die sieben Zwerge waren eben Kinder aus dem Bergfreiheiter Bergwerk.
Und so wurde aus einer vergifteten Gräfin und dem Schicksal von Kinderarbeit ganz schnell eine Mär, die sich zum Märchen wandelte. Nachgeforscht hat das der Heimatforscher Eckart Sander.
Und der Herr Sander hat noch herausgefunden, dass der Weg nach Brüssel über das Siebengebirge geht, die sieben Berge der Grimms Märchen. Und es gab eine Beziehung zu dem Schneewittchen, eben, das auch am vergifteten Apfel gestorben ist.
Übrigens, wenn Ihnen beim Besuch in Bergfreiheit das Schneewittchen einen Apfel reicht, sollten Sie sich an das Märchen erinnern und nur in die weiße Seite der Frucht beißen. Sonst werden Sie das Ende eines perfekten Tags in Bad Wildungen nicht erleben. Aber wenn Sie nicht gestorben sind...
Unsterblich gemacht wurden diese Märchen von Jakob und Wilhelm Grimm. In Hanau geboren, verbrachten sie lange Jahre der Schulausbildung und ihres Berufslebens in Kassel. Kassel selbst hat den Grimms ein doppeltes Denkmal gesetzt. Zum einen das kleine, fast niedliche Denkmal am Brüder-Grimm-Platz, am unteren Ende der Wilhelmshöher Allee und in unmittelbarer Nachbarschaft am Weinberg. Dort steht nämlich die Grimm-Welt, die 2015 das ursprüngliche Brüder-Grimm-Museum abgelöst hat. Das neue, prächtige und moderne Museum wirft allerdings einen Blick auf das Gesamtschaffen, stellt sie auch als Sprachwissenschaftler der Göttinger Universität vor. Überhaupt, es gibt kaum einen Ort in Nordhessen, der nicht in der Lage ist, den Bezug zu den Grimms und ihren Märchen herzustellen. Bei der Gelegenheit verweise ich auch mal aufs eigene Schaffen mit dem Büchlein Märchenhaftes Kassel und Nordhessen, erschienen im Gemeiner Verlag für 14,99 Euro. Die völlig überarbeitete Neuauflage sollte jetzt im Juni erscheinen. Dank der Corona-Krise wurde die Veröffentlichung auf März 21 verschoben. Schade, dass ich Ihnen also nicht das zwar fertige, aber noch nicht erhältliche neue Buch ans Herz legen kann. Mit dem derzeitigen findet man sich auch prima zurecht und kann den Urlaub inklusive der Märchenauslüge planen. Gerade auch für den Besuch des Weltkulturerbes Bergpark Kassel-Wilhelmshöhe ist es prima verwendbar, auch wenn die gut besuchten Wasserspiele in diesem Jahr Corona zum Opfer fallen. Wir bleiben beim Märchen und machen gleichzeitig einen Ausflug in die Natur. Nordwestlich von Kassel im Werra-Meißner-Kreis liegt das Frau-Holle-Land. Das ist kein Freizeitpark, sondern ganz viel Natur in märchenhafter Umgebung. Aber starten wir doch beim Eingangstor ins Frau-Holle-Land in Hessisch-Lichtenau.
Da radelt man von Kassel aus am Kaufunger Wald entlang und trifft plötzlich auf ein Schild. Tor zum Frau-Holle-Land steht drauf. Es steht direkt hinter dem Ortsschild von Hessisch-Lichtenau. Anhalten ist angesagt, denn wo das Tor ist, ist ja vielleicht auch Frau Holle selber. Am Rande der Altstadt beginnt der Frau-Holle-Weg. Dort wartet Anne Huck auf uns, die ins Gewand der Frau Holle geschlüpft ist und erstmal erklärt, was es mit dem Tor auf sich hat.
Der Hohe Meißner ist mein Hausberg und der gehört zu unserer Region und deswegen ist es das Tor zum Frau-Holle-Land hier bei uns in Hessisch-Lichtenau.
Und da, wo wir die Frau Holle getroffen haben, gibt es sogar ein richtiges Tor. Drunter durch und man steht auf dem Frau-Holle-Weg, der einem die Dame mit dem Bettzeug näher bringen soll.
Mein Rundweg hat 12 Stationen und da können Sie halt die Sagen und die Märchengestalten der Frau-Holle kennenlernen.
Auf diesem Rundweg steht man dann auch einer gewissen Freier gegenüber. Der Vorname von Frau-Holle wird es wohl nicht sein, oder?
Das ist die Göttin der Liebe, der Fruchtbarkeit. Das ist die Frigga Freier. Ich bin ja nicht nur die Märchenfigur, wie Sie mich jetzt hier sehen, sondern ich bin ja auch eine Sagengestalt und Göttin. Und das ist meine nordische Herkunft.
Die Holle also nicht nur als Bettzeug schwingende alte Dame. Wer wirklich die verschiedenen Gesichter dieser Figur kennenlernen möchte, der ist ebenfalls richtig in Hessisch-Lichtenau. Da stehen wir nach wenigen Minuten. Frau Holle blickt per Wandbild samt Bettzeug auf uns herab und neben uns steht die, na, sagen wir, fast echte Frau Holle. Wie das?
Ja, ich bin sehr oft hier. Das ist nämlich das Herzstück meines Rundweges. Das ist mein Frau-Holle-Museum, kurz genannt Holleum.
Und drinnen zeigt uns dann Frau Holle ihre ganze Vielfalt. Märchenfigur, nordische Gottheit, Kräuterfrau und die Orte am Meißner, die es noch zu besichtigen gilt. Den Frau-Holle-Weiher und vieles andere. Ganz besonders viel Spaß macht es, gemeinsam mit Frau Holle Bettfedern tanzen zu lassen. Wie das geht, muss jeder selber herausfinden. Nach diesem Besuch geht es weiter bergauf, vom Tor des Frau-Holle-Landes zum Berg, der ganz ihr gehören soll.
Zur Stärkung für eine Meißner Wanderung hat uns Frau Holle dann noch ihre Holle-Stangen mitgegeben. Leckeres Gebäck mit goldenem Sesam und schwarzem Mohn. Das steht für Gold und Pechmarie und ist nur in Hessisch-Lichtenau zu erwerben. Der Mohn stammt eventuell von den großen Mohnfeldern, die seit Jahren zur Blüte ein farbenfroher Anziehungspunkt in Germerode unterhalb des Hohen Meißners sind. Wegen des hohen Besucherandrangs fällt das jährliche Mondspektakel von Germerode und Grandenborn ja dieses Jahr ebenfalls leider aus. Schade, aber unter gesundheitlichen Aspekten unumgänglich. Dafür haben wir jetzt aber unsere Hollestangen dabei und sind gut ausgestattet für die Wanderwege rund um den Hohen Meißner, den Verholleteich und den Barfußpfad bei Vockerode. Alles geöffnet und zugänglich. Wer an Wochentagen unterwegs ist, muss sich übrigens schon arg anstrengen, um mehr als einem Dutzend Menschen zu begegnen. Einen Tipp zum Rasten und Schlemmen möchte ich dann gleich noch weitergeben. Wer Spezialitäten aus der Region von der Ahlenwurst bis zum nordhessischen Nationalheiligtum Weckewerk probieren möchte, sollte unbedingt in der Jausenstation in Weißenbach, einem Ortsteil von Groß-Almerode, Station machen. Auch wenn viele angesichts von Weckewerk die Nase rümpfen, hier kriegt man das, was in der Geschichte mal die Verwertung von Schlachtabfällen war, in einer kulinarischen Genussform. Fleisch und Brötchen, also Wecke, werden durchgemahlen, fein gewürzt, gebraten und mit Schmandsalat, Pellkartoffeln und Gewürzgurken gereicht. Nach einem Wandertag einfach köstlich. Vor der Jausenstation wartet mit Frau Holles Blumenwiese zudem noch ein Augenschmaus. Wer Köstlichkeiten mitnehmen will, die Jausenstation hat einen genialen Hofladen mit selbstgemachten Produkten. Zu guter Letzt möchte ich Sie noch einladen zu einem Stück besonderer Natur. Der Nationalpark Kellerwald-Edersee ist seit fast 10 Jahren Weltnaturerbe. Hier hat man beim Wandern schon mal das Gefühl, gleich kommt Rotkäppchen um die Ecke. Der Kellerwald bietet 5700 Hektar pure Natur, ohne dazwischenliegende Dörfer oder Straßen. Die Buche ist hier Hauptakteur. Aber lassen wir uns das von Nationalparkranger Tom Kull erklären, mit dem ich per Planwagen und zu Fuß unterwegs war.
Mein Name ist Tom Kull. Ich bin einer von 22 Rangern, die hier im Nationalpark Kellerwald-Edersee ihren Dienst tun. Wir sind in der Regel Forstwirte, haben eine Ausbildung zum Fachagrarwirt Natur- und Landschaftspflege und haben Weiterbildung in Umweltbildung und Waldpädagogik. Der Nationalpark Kellerwald-Edersee ist der einzigste, den wir hier in Hessen haben. 2004 gestartet. Ja, und ist eingebettet in den Naturpark Kellerwald-Edersee. Und man kann sagen, wir sind hier das grüne Herz mitten in Deutschland. Und die blaue Perle der Edersee ist die nördliche Grenze, dass wir also hier sozusagen in dieser tollen Mittelgebirgslandschaft uns vor eigentlich vor keiner anderen Kulisse Deutschlands, sage ich jetzt mal, verstecken müssen. Zumal der Nationalpark dann auch noch geadelt wurde, in dem eben Teile des Nationalparks sogar Weltnaturerbestätten geworden sind.
Der Kellerwald liegt im Nordwesten Hessens, grob zwischen Edersee im Norden, Frankenberg im Südwesten und Bad Wildungen im Südosten. Der Name mit dem Begriff Keller ist allerdings erklärungsbedürftig.
Kellerwald, abgeleitet von Kahlerwald oder Köhlerwald, so wie wir die Wälder jetzt, sage ich jetzt mal, hier so vorfinden, sind die vor 200-300 Jahren ja längst nicht gewesen. Dadurch, dass der Mensch den Wald genutzt hat, übernutzt hat, gab es eher Wüstung. Und erst ab dem 18. Jahrhundert, 1700 und etwas, die Fürsten angefangen haben, den Wald wieder in Hege zu nehmen, hat sich der Wald neu begründet. Und deswegen Kahlerwald durch die Übernutzung des Menschen. Und der andere Name Köhlerwald, um eben die Glashütten, Erzhütten, Potaschsiedereien, sage ich jetzt mal, mit Brennmaterial zu versorgen, hat man diese ursprünglichen Buchenwälder, die nach der letzten Eiszeit ungefähr 3000 Jahre vor Christi Geburt wieder praktisch neu eingewandert sind, hat man einfach verkohlt.
Sprich, das, was wie eine uralte Naturlandschaft aussieht, ist gerade mal knapp 250 Jahre alt, wurde in dieser Zeit immer bewirtschaftet und ist noch weit vom Ziel des uralten und ursprünglichen Zustands entfernt. Das aber genau ist das Ziel dieses Nationalparks. Ein ursprünglicher Wald, kein Urwald. Aber das soll uns Ranger Tom erklären, während der Planwagen über einen der breiteren Wirtschaftswege langsam bergauf rumpelt.
Dieser Weg ist jetzt im Grunde genommen für Familien mit Kinderwagen, für Menschen mit Benachteiligung, also sprich Rollstuhl. Ja. Keine 200 Meter hier über uns geht der Wildnispfad, wo wir den Menschen im Grunde genommen zeigen wollen, wie die Wildnis von morgen entsteht. Hier unser Experte, das ist die Rotbuche. ein rein europäischer Baum, der nur hier bei uns in Europa im Grunde genommen vorkommt.
Ja, das sind Gedanken, die man sich angesichts der da so rumstehenden Natur noch nie gemacht hat. Denn als zivilisationsgewohnter Waldwanderer macht man sich darüber keine Gedanken. Hat man doch den Eindruck, bereits tief in unberührter Natur unterwegs zu sein, da wo sich Fuchs und Hase guten Morgen und gute Nacht sagen. Apropos Fuchs.
Füchse, ja. Und die Wildkatze haben wir auch. Luchs ist sicherlich ein Thema hier im Nationalpark. Bei uns ist aber noch kein Luchs, sage ich jetzt mal, irgendwo in der Fotofalle aufgetaucht. Aber wir haben Luchsfährten gehabt, das Rufen der Luchse im Frühjahr während der Paarungszeit. Also das Gebiet hier des Nationalparks und des Naturparks außenrum mit der Mittelgebirgslandschaft bietet eine optimale Kulisse für den Luchs. Das Gleiche passiert mit dem Wolf. Ja, der Wolf hat verschiedene Rudel mittlerweile gebildet, eher im Osten. Dort reproduzieren sie sich immer wieder und diese jungen Wölfe müssen nach einem Jahr, anderthalb Jahren praktisch das Rudel verlassen und müssen sich dann praktisch neue Territorien suchen. Ja, wir warten auf das, was da kommt. Also ich habe nichts gegen den Wolf. Also ich denke mal schon, dass er irgendwo uns Menschen meidet, ja, solange er hier in den Wäldern genug zu fressen hat. Die jungen Tiere sind wie unsere Kinder neugierig, werden auch vielleicht in den Dörfern rumstreifen oder so. Ja. Das kann man vielleicht nicht ganz ausschließen, ne? Aber ich denke mal, dass der Wolf uns Menschen eher aus dem Weg geht.
Angefixt vom ursprünglichen Naturbild versucht man sich vorzustellen, wie es gewesen sein muss, als Rotkäppchen durch den dichten und dunklen Buchenwald lief und dort auf den Wolf traf. Märchenhafte Fantasie trifft auf Biologie, die für alle Besucher gerne auch theoretisch aufgearbeitet werden darf. Das geht im Nationalparkzentrum in Vöhl-Herzhausen, direkt an der Bundesstraße zwischen Frankenberg und Korbach.
Das Nationalparkzentrum ist unser Hauptinformationszentrum, von wo aus im Grunde genommen Führungen indoormäßig und auch draußen stattfinden, beziehungsweise wir komplette Tagesangebote dort anbieten. Das, was man dort gezeigt bekommt, macht sicherlich dann auch die Neugier, dann das draußen selber erleben zu wollen, denke ich mal. Ja.
Und so wird ein angestrebtes Naturbild auch sehr einleuchtend und im wahrsten Sinn des Wortes handgreiflich. Ohne Ranger wie Tom Kull wäre es ein Ausflug in den Wald gewesen. Jetzt, nach dieser Biologiestunde, ist es viel mehr geworden.
Uniform haben die Ranger in unseren Schutzgebieten hier in Deutschland auch. Ja. Wir haben den Hut in Schwarz. Im Harz ist er, glaube ich, beige und in der Eifel ist er braun. Aber dieser Hut ist auch für den Besucher hier ein Erkennungszeichen. Da ist Information drin. Da kann auch ein bisschen Geschimpfe drin sein, sage ich erstmal, wenn ich den Hund zum Beispiel hätte an der Leine.
In der Hauptsache aber erlebt man seinen Ranger als fachkundige, fröhliche Persönlichkeit, die einem ganz viel mitgibt bei einem Ausflug in den hodensauren Hainsimsen-Buchenwald des Nationalparks Kellerwald-Edersee. UNESCO-Weltnaturerbe vom Allerfeinsten, gleich in der Nachbarschaft. Das Nationalparkzentrum ist geöffnet, täglich zwischen 10 und 18 Uhr. Dort kann man sich also auch während Corona-Zeiten informieren. Auch geführte Wanderungen werden angeboten, man muss sich vorher anmelden, denn mehr als 10 Personen dürfen aktuell nicht mit. An Stellen, wo Nähe unvermeidbar ist, muss man einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Aber keine Angst, mitten im Wald und auf lichten Höhen schafft man Abstand, auch ohne. Nach dem Naturerlebnis hat man mehrere Möglichkeiten. Bad Wildungen im Südosten, wir sprachen schon drüber, Frankenberg im Südwesten mit einem großartigen Altstadthügel, einem historischen Rathaus aus dem frühen 16. Jahrhundert und direkt unterhalb mit der Sonne Frankenberg das einzige 4,5-Sterne-Hotel der Region, Sterne-Restaurant inklusive. Wer es gern etwas zünftiger hat, macht Station in der Walkesmühle im Tal, direkt an der Eder. Design Freaks würde es aber ins Museum oder den Werksverkauf der Firma Tonit treiben. Kaffeehausstuhl und Bauhaus-Freischwinger, sage ich da mal nur. Preisreduziert, noch verlockender. Letztlich drängt sich natürlich das auf, was Ranger Tom die blaue Perle der Region nannte, der Edersee. Ich zähle mal auf, der Edersee-Radweg, der Urwaldsteig, der Baumkronenpfad, die Staumauer, Schloss Waldeck, die Seilbahn zum Schloss, Segway-Touren, Bootfahren, Boote mieten, schwimmen und überhaupt wartet hier ein einziges großes Freizeitparadies. Fische gibt es auch im See und wenn man will sogar frisch gebraten auf dem Teller in der Fischerhütte in Idertal-Rehbach zum Beispiel. Fazit, wer hier kein Urlaubsvergnügen verspürt, ist selber schuld. Ein zusätzlicher Anreiz ist eine Aktion der Gastgeber der Grimm-Heimat. Meine Card Plus gibt's bei teilnehmenden Übernachtungsbetrieben als Geschenk. Diese Karte ist die Gratis-Eintrittskarte zu ganz vielen Attraktionen der Region und die Fahrten mit dem öffentlichen Nahverkehr sind ebenfalls eingeschlossen. Da kann man schon sein Herz verlieren, auch wenn ich mit dieser Formulierung bereits wieder im Tourismus-Marketing angekommen bin. Was es damit auf sich hat und wer wissen will, welche unzähligen Attraktionen die Region sonst noch zu bieten hat, schaut am besten auf der Website der Region vorbei, grimmheimat.de. Fotos und Zusatzinfos wie immer auf unserer Website. Nicht vergessen, kostenfrei Website und Podcast abonnieren. Mit dem Podcast sind wir jetzt auch bei Spotify vertreten. Danke fürs Zuhören und einen märchenhaften Sommer wünsche ich.